Hallo und willkommen bei Achtung Buch, liebe Zuschauer. In dieser Sendereihe präsentieren wir neue Werke und ich darf Ihnen ein neues Buch von Thomas Röper präsentieren mit dem Titel Gesteuerte Wahrheit, wie Politik, NGOs und Geheimdienste westliche Medien lenken. Ja, wer die Arbeit von Thomas Röper verfolgt, weiß, dass er offensichtlich nicht ausgelastet ist. Es war ironisch gemeint natürlich. Bei all der Arbeit, die er in diese ganze Aufklärung steckt, hat er immer noch die Zeit gefunden, hier diese 200 Seiten aufzusetzen und ich werde heute mit ihm darüber sprechen, wie denn die Wahrheit in unserem Land so gesteuert wird und welchen Einfluss NGOs, Geheimdienste und vielleicht auch die Politik darauf haben. Ich freue mich auf ein neues Gespräch hier bei Achtung Buch, Thomas Röper, Gesteuerte Wahrheit. Thomas, ich grüße dich. Schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Lange nicht gesehen, ne?
Aber sowas von, du hast mir richtig gefehlt.
Ich habe es in der Hand, dein neuestes Buch. Du bist bei der ganzen Arbeit mit deiner Website antispiegel.ru, bist du trotzdem noch dazu gekommen, dieses Buch aufzulegen. Da stellt sich natürlich von Anfang an die Frage, warum? Warum dieses Buch? Wieso liegt dir das so am Herzen?
Ja gut, das ist ja relativ einfach erklärt. Ich meine, Antispiegel hat ja den Untertitel fundierte Medienkritik. Also das heißt, eines meiner Hauptthemen ist ja nun mal bei meiner Arbeit die Kritik an den Medien, also sprich zu gucken, wie arbeiten sie, wie manipulieren sie, ne? Das ganze Thema Lücken, Lügenpresse, da kommen wir sicherlich drauf. Also diese ganzen Tricks, mit denen die Medien arbeiten, es ist ja leider Gottes in Deutschland kein Journalismus, sondern reine Propaganda. Dann gibt es hier die böse Verschwörungstheorie, die Medien werden gleichgeschaltet, das Wort ist natürlich vorbelastet, aber letztendlich sind sie es, ne? Sie berichten ja alle das Gleiche, sie haben ja alle die gleiche Meinung. Und ich wollte schon lange mal ein Buch über Medien machen. Ich hatte da diverse Ideen, was man machen kann. Und vielleicht kommt auch irgendwann noch ein anderes Buch, weil ich konnte ja nicht alle Ideen unterbringen. Aber ich denke, das Wichtigste zur Basis war mal zu fragen, sind die Medien manipuliert? Wer manipuliert sie und mit welchen Methoden? Das ist so vielleicht zum Grundverständnis dessen, wenn man später noch andere Themen machen will, mal, ne? Was ich explizit die Macht der Medien oder irgend sowas, dann ist dieses Buch in jedem Fall die Basis, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und das war die Idee dahinter, zumal wir das Thema auch oft genug hatten und ich viel drüber geschrieben habe. Da konnte ich natürlich wieder aus dem Vollen schöpfen, aus meinem eigenen Archiv, als Basis arbeiten, dann eben andere Sachen draufsatteln. Also, das war eigentlich der Punkt. Mal zeigen, wie die Medien arbeiten, wer dahinter das Sagen hat.
Erster Satz nach dem Vorwort, erstes Kapitel. Ich behaupte in diesem Buch, dass die westlichen Mainstream-Medien gelenkt werden. Die Frage ist, von wem? Also, ist das wirklich so? Werden die Medien gelenkt? Und cui bono? Wer lenkt hier?
Ja gut, also werden sie gelenkt? Wie gesagt, das Buch sagt ja und ich erkläre in dem Buch, warum. Wer sie lenkt, das ist nicht so einfach zu verstehen. Das ist ja kein eine Person, keine eine Organisation, sondern das sind wieder dieses böse Wort Netzwerke, die einander ergänzen, aufeinander aufbauen. Es dreht sich immer, um das vielleicht vereinfacht zu sagen, es dreht sich immer um das Pushen, das Propagieren der westlichen Narrative. Also nenne es US-Regierung, nenne es US-Wirtschaft, US-Konzerne, US-Oligarchen, nenne es Transatlantiker, nenne es EU-NATO, es ist egal. Also dieser Komplex über verschiedenste Kanäle lenkt die Medien und sorgt dafür, dass die Medien eben zu diesen Themen alle eine Meinung haben. Die können dann diskutieren über Blumenzucht, aber über die Frage, ist die NATO gut und ist transatlantisch gut und muss man jetzt, was weiß ich, aktuell die ganzen Sozialleistungen zusammenstreichen, aber bitteschön auch die Steuern für die Wirtschaft senken, also für die Konzerne, da haben sie alle eine Meinung. Es kommt ja keiner in die Medien um die Ecke. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, wir haben bei der Rente ein Problem, das könnten wir ja lösen, indem wir die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen und dann die Reichen auch voll in die Rentenkasse einzahlen lassen, wobei wir die Rente oben gedeckelt lassen, dann könnten wir nämlich, die Reichen brauchen ja keine zusätzliche Rente von 1.000 Euro, weil dann könnten wir ja dafür sorgen, ne, dass die Beitragssätze für die Rentenversicherung sinken und sogar die Renten steigen. Die Schweiz macht's vor, es funktioniert ja. Wird in Deutschland nicht mal vorgeschlagen. Ja, die haben dann ihre Mütterrente streichen, um Geld zu sparen, all sowas. Also, aber gewisse Vorschläge, bei denen es dann darum geht, dass die Leute, die eh Millionen haben oder Millionen verdienen, auch solidarisch sind und sich an die, ne, beteiligen, die Vorschläge gibt es nicht. So, und das hat Gründe, dass also kein deutsches Medium diese Dinge auch noch vorschlägt. Ist ein Beispiel von vielen, fällt mir jetzt gerade so ein.
Ein zentrales Thema, das ich auch schon lange auf dem Schirm habe, ist eine CIA-Operation, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder in der Zeit des Kalten Krieges groß Fahrt aufgenommen hat und da aufgelegt worden ist. Es geht um Mockingbird, Operation Mockingbird. Erstmal, was heißt Mockingbird eigentlich?
Das ist irgendein Vogel, ne? Sperber oder was weiß ich, was war das?
Also
Oder?
ein Codename für eine CIA-Operation. Und warum siehst du, weil du dem auch einen großen Rahmen widmest, gleich das erste Kapitel auch mehr oder weniger, warum siehst du da so eine große Bedeutung und was war das?
Also die Bedeutung sehe ich darin, weil wenn ich erklären will, also ich schreibe ja Bücher am liebsten und am schnellsten, wenn es Chronologien sind. Also ich versuche Themen immer chronologisch zu machen. Erstens, weil unser Gehirn so aufgebaut ist, dass wir das besser verstehen, wenn Sachen nacheinander passieren, als wenn man in der Zeit immer hin und her springt. Und dann schreibt es sich auch viel interessanter und es liest sich dann auch so ein bisschen wie ein Krimi. So eine Chronologie ist immer schon mal zum Lesen schön und zum Schreiben schön für mich. Und darum war ein Mockingbird der logische Anfang, weil das fing eben wirklich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg an und ist im Grunde ja die Basis dessen, was ich in dem Buch behaupte. Denn Mockingbird war der Versuch, die Medien zu lenken, und der sehr erfolgreiche Versuch, die Medien zu lenken. Also genau das, was es angeblich gar nicht gibt. Und das ist ja auch ein Thema, wie gesagt, wenn du Mockingbird suchst, die Operation in den Archiven deutscher Medien, da findest du erstaunlich null. Ja, das Ding gab's. Das ist in den 70ern rausgekommen, so im Zuge von Nixon, von Watergate und so. In der Zeit wurde auch Watergate ist auch hochgekommen. Und da wurde bekannt, die CIA hatte hunderte Schlüsseljournalisten, Redakteuren, Korrespondenten und so weiter und so fort von US-Medien waren CIA-Agenten. So, die haben also im Auftrag der CIA die Dinge berichtet und behauptet und so weiter, die die CIA wollte. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht wusste nicht mal jeder von den Journalisten, dass er CIA-Agent ist. Ja, die CIA kommt ja nicht hin und sagt, gut, ich bin bei der CIA, ne, bitte arbeiten Sie für mich, sondern da werden Kontakte geknüpft. Es kann auch gut sein, dass manche Leute einfach, manche dieser Redakteure einfach Bekannte hatten, die CIA, und die wussten nicht, dass es ein CIA-Agent ist, aber die haben die geschickt gelenkt in die Richtung, wo es hingehen sollte. Ist völlig egal, es ist unbestritten, es ist aufgedeckt worden, unbestritten, es gab Untersuchungen in den US-Parlamenten, Anhörungen, Untersuchungsberichte, es ist alles wahr. So, das heißt, die CIA hat versucht, über Schlüsselredakteure bei allen großen, wichtigen US-Medien die Medienberichterstattung zu lenken. Dass die Medien bitte schön das berichten, was die CIA, Schrägstrich US-Regierung, Schrägstrich was auch immer, aber dass diese Themen kommen. Also die Lenkung der Medien ist keine Verschwörungstheorie, das ist ein Fakt. So, und darum habe ich damit angefangen, weil alles, was dann danach kam, Mockingbird wurde ja so offiziell irgendwie doch beendet oder so, weil das war ja doch angeblich unmoralisch. Es wurde aber nie zu Ende aufgeklärt. Also irgendwann hieß es dann so bei so einer Untersuchung nach dem Motto, ja, also wenn wir da jetzt weiter graben, dann könnte das ja die Autorität und die Glaubwürdigkeit der US-Medien untergraben und da müssen wir mal gucken und dann machen wir einen neuen Ausschuss, das machen wir nochmal neu und dann haben sie nie wieder was neu gemacht. So, das heißt, es ist rausgekommen, sie haben die Aufklärung irgendwo da gestoppt, wo es hätte richtig peinlich werden können. Und dann haben sie es ganz schön unter den Teppich gekehrt. Dann war es irgendwie weg. Es wurde nie jemand bestraft dafür, es war ja ein Skandal, es war illegal, ne? Medien beeinflusst und durch den Staat, bla, das ist USA, geht gar nicht. So, aber das gab's. Und die deutschen Medien, du musst wirklich, also in deutschen Medienarchiven findest du nichts. Obwohl die ja teilweise, Spiegel hat ja seine ganzen auch alten Printdinger online von, was ich, 1950. Du findest auch beim Spiegel, wenn du Mockingbird eingibst, praktisch nichts. Das hat nicht stattgefunden. Das müssen die Deutschen nicht wissen, weil natürlich Deutschland Teil von Mockingbird war. Ja, dürfen nicht vergessen, alle heutigen großen deutschen Medien, Süddeutsche, FAZ, Spiegel und so weiter und so fort, die haben ja alle angefangen als Lizenzblätter der Besatzungsmacht USA oder Großbritannien.
Also
Und
unmittelbar
von
nach
denen
dem
ihre.
Zweiten Weltkrieg,
Ja,
46,
genau.
47, sowas, ja.
Die haben ihre Lizenz, nach 40er. In den 50ern gab es die Lizenzpflicht schon offiziell nicht mehr. 40er Jahre, die ersten deutschen Zeitungen waren alles Lizenzblätter der Alliierten, der Besatzungsmächte. Die haben gesagt, was da geschrieben wird, das musste vorgelegt werden und so weiter. Und als sie dann, und damit haben sie denen einen Vorsprung gegeben, mehrere Jahre Leserschaft. Und als sie dann irgendwann diese Lizenzpflicht abgeschafft haben und so die alten, tatsächlich freieren Zeitungen und Medien aus der Weimarer Republik wieder auf den Markt wollten, waren die einfach hinten dran. Die hatten keine Chance mehr, ihre Leser zu finden, weil es schon neue Medien gab. Das heißt, auf die Weise wurde auch die deutsche Medienlandschaft gelenkt. Haben ihre Lizenzen faktisch von der CIA bekommen, und haben für die gearbeitet. Und haben auch, nachdem die Lizenzpflicht dann vorbei war, ja keine personellen Veränderungen vorgenommen und gesagt, okay, jetzt endlich sind wir frei, wir müssen nicht mehr alles vorlegen bei den Alliierten, dann machen wir mal, was wir wollen. Kam ja nicht. Also, das heißt, das sind Sachen, die sollen die Deutschen nicht wissen, weil das würde genauso wie in den USA, wo es in der Untersuchung gäbe, ja, also wenn wir hier weiter graben, könnte das die Autorität unserer Medien beeinflussen. Auch die deutschen Medien haben gesagt, das müssen wir nicht berichten, da könnten unsere Leser dumme Fragen stellen. So, aber die Geschichte gibt es, obwohl, man muss es ja sagen, die wenigsten in Deutschland wissen davon, aus eben diesem Grund. Wer nicht davon gehört hat und gezielt nach Mockingbird googelt, der findet aber nichts.
Ich habe mir
Also
ein
von daher.
Zitat rausgeschrieben, kein Zitat, sondern eine Textpassage mir extra markiert. Und da geht es darum, die CIA setzte Journalisten aus zwei Gründen für nachrichtendienstliche Zwecke ein. Erstens eignet sich die Arbeit von Journalisten hervorragend als Tarnung von Spionen. Denn von Spionage steht da, denn es ist der Job von Journalisten, neugierige Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen, ohne dass dies auffallen würde. Und dann noch etwas weiter im nächsten Abschnitt weiter unten steht: Ein Journalist ist 20 Agenten wert. Er hat Zugang und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ohne Verdacht zu erregen. Ist das vielleicht auch eines der Hauptvehikel der Geheimdienste, dass man über die Journalisten quasi dann auch ja Intelligence, also Geheimdienstinformationen rausbekommt?
Ja, das ist auch vor allem im Ausland. Also, ein Korrespondent im Ausland hat ja, ne, der rennt da rum und kann Dinge tun, die ein Agent nicht so einfach tun kann. Das gab ja diesen Fall, wie ich sag mal, Gershowitz oder was, von der,
Ja, du schreibst davon, ja, genau. Ich habe es vorhin erst
ja,
gelesen, ja.
wie heißt er, Gershowitz, glaube ich, Wall Street Journal oder was das war.
Der ausgetauscht wurde dann vor kurzem, gell?
Ja, der ist ja in Russland verhaftet worden, weil der mit Fotoapparaten in der Nähe von geheimen russischen Militärbasen rumgelaufen ist.
Ivan Gershkovich.
Gershkovich, genau.
Genau,
Also,
ja.
der ist also in Russland, in Jekaterinburg, irgendwo in der Nähe von Militärbasen, von geheimen Basen rumgelaufen, hat er fotografiert. Und hat er gesagt, ja, nö, ich bin das Presserecherche. Ja? Also, und die westlichen Medien haben aufgehört, du kannst doch, die Russen können doch einen Journalisten nicht verhaften, wie kommen die dazu? Und die Russen sagen, war Spionage. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich weiß nicht, ob der Mann wusste, was er tut, oder ob er, ne, von irgendeinem Kumpel, der bei der CIA ist, was Gershkovich nicht wusste, einen Tipp gegeben hat, geht da mal hin, guck mal nach, könnte, ist völlig egal. Aber amerikanische CIA-Agenten, die da nicht rumlaufen dürfen. Ne? So ein Journalist versucht das. Und dann sagt er, ich war Journalist, ich recherchiere hier über, was ich, ne, das Dorfleben in der Taiga. Und dass die Basis daneben steht, kann ich ja nichts für. Also, und das wird natürlich gemacht. Das wird natürlich gemacht. Und das ist wie gesagt, Mockingbird, da wurde es offen gesagt. Aber wir, Sie haben ja danach immer wieder Fälle gesehen, wo irgendwo auf der Welt Journalisten verhaftet wurden wegen Spionage. Und da muss man Mockingbird im Kopf haben. Also es ist nicht absurd, wie uns die westlichen Medien in solchen Fällen sagen, du kannst doch Journalisten nicht Spionage vorwerfen, das sind doch ganz integre Menschen. Ja, nee, genau das wurde getan. Und ich wiederhole, es wurde ja niemand in Amerika bestraft und es wurde jetzt auch nicht wirklich, wirklich beendet. Also es wurde irgendwie gesagt, ja, wir machen das nicht mehr, um Gottes Willen nicht, nein, nein, aber es ging ja weiter. So, und da kommen wir jetzt gleich noch drauf, aber das ist ein Punkt, wo Journalisten einfach auch, ob bewusst oder ob als nützliche Idioten eingesetzt, ist völlig egal, aber wo Journalisten als Spione eingesetzt werden können und werden.
Offizielle Linie ist ja, dass das deutsche Volk, das so sehr unter dem Dritten Reich gelitten hat, unbestreitbar erstmal quasi einen neuen Kompass brauchte, moralischer Art, und so eine Art Umerziehung stattfinden sollte, damit niemals, nie wieder, nie nicht so etwas passieren konnte wie im Dritten Reich eben. Und dann hat man sich entschieden, aber nicht diesen Begriff Umerziehung zu verwenden, sondern den Begriff Re-Education. Re-Education. Und ich habe da auch etwas aufgeschnappt. Der Umfang und das Ausmaß der CIA-Propaganda durch die Operation Mockingbird, heißt übrigens Spottdrossel, habe ich gerade noch
Ah ja.
nachgeschaut, ja, waren sowohl innerhalb der USA als auch im Ausland bis dahin beispiellos gewesen. Und jetzt kommt's: So sorgte die CIA beispielsweise dafür, dass nach dem Krieg allein in Deutschland rund 5000 Bücher erschienen, die der Umerziehung des deutschen Volkes dienten. Also alleine in der Nachkriegszeit schon 5000 Bücher in den Markt zu drücken, mit dem einen Ziel, die Deutschen in eine gewisse Richtung pro-westlich, pro-amerikanisch, pro-kapitalistisch, kontra Sowjetunion zu drücken. Das war mir nicht klar, dass das so viele von Anfang an waren. Mittlerweile sind es ja zehn, hunderttausende Bücher wahrscheinlich in diese Richtung.
Ja, ja gut, und das Wichtige ist eben, du hast angedeutet eben so im Nebensatz, es ging ja nicht darum, die Deutschen zu entnazifizieren. Das war nicht die Priorität. Ne? Also ich meine, der Kanzleramtsleiter von Kanzler Adenauer war einer, der an den NS-Rassengesetzen mitgeschrieben hat. Der BND-Chef war ein knallharter Nazi aus Wehrmacht, aus der Aufklärung. Haben
Gehlen,
die, hat,
war das
ne?
der Gehlen?
Gehlen, genau.
Ja.
Da hatten die Amerikaner und die CIA hatten überhaupt keine Berührungsängste. Also Nazi war jetzt gar nicht so schlimm. Schlimm war, weil Nazi war vorbei. Also ne, war durch, Krieg war gewonnen. Schlimm war sozialistisch. Links, kommunistisch. Ja, links hat heute eine andere Bedeutung. Bloß nicht verwechseln. Ne, so. Aber das heißt, es ging darum, und da gibt es ja ganz viele Geschichten, auch wenn wir uns an die Anfänge von Gladio erinnern. Nach dem Krieg gab es ja in Europa auch starke kommunistische Tendenzen. Die Kommunistische Partei in Frankreich war stark, in Italien war stark. Und die CIA, die USA, waren natürlich interessiert daran, dass bei diesen sogenannten freien Wahlen nach dem Krieg bitte nicht die Kommunisten gewinnen. Geht nicht. Das heißt, sie haben da ganz, ganz viel getan mit Geld, auch teilweise mit Terror, um Wahlen zu beeinflussen, den Leuten zu sagen, die Linken, die Kommunisten, alles böse. Die dürft ihr nicht wählen. Und darum ging es auch bei der Umerziehung der Deutschen. Es ging also nicht so sehr um gegen Nazi, es ging um gegen Sozialismus, gegen Sowjetunion und so weiter. Jetzt unabhängig davon, wie gut oder schlecht das war, aber das war das Ziel. Die Deutschen sollten lernen, der Kapitalismus westlicher Prägung, das demokratische System von US-Prägung, das ist alles ganz super. Und alles, was da wo sozial drin ist, das ist alles Kacke. Und darum ging es. Also auch da gibt es ja ganz viele Beispiele. Die SPD nach dem Krieg war ja eine völlig andere Partei als heute. Die waren ja noch sehr wirklich sozialistisch. Da gab es ja den Schumacher noch. Und die haben sich, glaube ich, erst das Godesberger Programm, war das 1960 so plus minus, hat die SPD sich ja erst ein Programm gegeben, das tatsächlich so auch die Westbindung und dieses westliche System akzeptiert hat. Dieses amerikanische. Und erst da wurden sie regierungsfähig. Das ist ja so ein Ding, das sich durch die deutsche Geschichte zieht. Solange eine Partei nicht voll auf amerikanischer Linie ist, kommt sie nicht in die Regierung. Die Grünen durften in den 80ern nicht in die Bundesregierung, durften sie erst 98, nachdem Fischer die Partei umgepolt hatte, auf transatlantische NATO. Und so war es auch bei der SPD. Aber wie gesagt, der Punkt war eben, diese Umerziehung, da ging es gegen alles, wo das Wort sozial drin ist. So ganz grob gesagt. Ne? Also es ging nicht so sehr gegen Nazi, sondern sehr stark eben gegen den Gegner, der dann war. Kalter Krieg, Sowjetunion, DDR, Sozialismus,
Sozialismus.
Kommunismus. So, das war eigentlich der Hauptsinn. Und ja, in die Richtung. Das gab mal den Spruch, ich habe jetzt, das Zitat habe ich in dem Buch nicht drin, hätte ich eigentlich raussuchen können. Da hat auch ein amerikanischer General im Zweiten Weltkrieg gesagt, den Krieg haben wir erst gewonnen, wenn unsere Propaganda, wenn unsere Kriegspropaganda in den Schulbüchern der Besiegten steht. Ja, also das heißt, das ist ja das, worum es geht. Die Besiegten, die Deutschen, wirklich auf Jahrzehnte, also von der Pike auf, von Kindheit an, so zu indoktrinieren, dass sie das amerikanische System toll finden. Schon in den Schulbüchern kamen die Sachen rein, wie toll die Amerikaner sind und so weiter. Wir lernen bis heute in den Schulbüchern, dass der Marshallplan ein großes Hilfsprogramm war, was völliger Bullshit ist. Es ist völliger Bullshit und jeder kann das mit wenig Aufwand googeln, versucht mal zu finden, was hat Deutschland nach dem Krieg pro Jahr an Besatzungskosten bezahlt? Das war so 1 Milliarde Dollar pro Jahr, plus minus. Und was hat Deutschland im Marshallplan an Geld aus den USA gekriegt? Das war insgesamt über die ganzen Jahre 1, Keks Milliarden, 1,4 glaube ich. Also die Deutschen haben das Marshallprogramm selbst bezahlt über die, offiziell hieß das so, Begleichung der Besatzungskosten. Und dann haben die Amerikaner einen Teil von dem Geld genommen, gesagt, oh hier, Deutschland hast du Geld, Europa hast du Geld, aber mit dem Geld darfst du nur amerikanische Waren kaufen. Du darfst damit nicht machen, was du willst. Wozu war das da? Die Amerikaner hatten ein Problem. Ihre Wirtschaft war Kriegswirtschaft. Die konnte Panzer bauen. Dann musste diese ganze Produktionsmasse umgebaut werden auf Kühlschränke und Waschmaschinen, auf Zivilproduktion. Und dafür hatten die Amerikaner gar nicht den Markt. Die brauchten Käufer.
Und
Und
das war
damit haben
das
sie den Marshallplan
eigentliche.
genommen, damit in Europa die amerikanischen Produkte gekauft werden. Und finanziert haben es die Europäer selbst.
Aber
Steht alles in den Schulbüchern. Ne? So, CIA. Das ist Marshallplan.
wir
Die
sind Kind,
Amerikaner helfen selbstlos.
wir sind Kinder der 70er Jahre und in unseren Schulbüchern ist das alles so verfasst worden, ja. Wir sind ja auch
Ist doch heute auch noch
sozialisiert
so.
worden mit der amerikanischen Art und Weise zu leben,
Ja,
Coca-Cola,
ist doch heute
Jeans,
auch noch so.
Hollywood, ja.
Ist doch nichts anders geworden, im Gegenteil. Ist immer noch genauso. Und das ist der Punkt. Und das ist das, all dies ist im Grunde, wenn man es ein bisschen aufspannt, im Grunde ist auch das Teil von den Zielen der Operation Mockingbird. Die amerikanischen Narrative durchdrücken.
Eine Frage zu den deutschen Geheimdiensten, aber bevor ich die stelle, Kannst du deine Kamera ein kleines bisschen noch kippen, dass wir mehr von deinem Astralkörper mitkriegen?
Du willst meinen Astralkörper?
Sonst
Ich
sitzt
sitze mir
nur
ein bisschen höher, das ist besser. Komm, mach hin.
noch ein Kopf da.
Ich müsste eigentlich eine
Geheimdienst.
Maske aufsetzen.
Wir nehmen dich so, wie du bist, Thomas. Alles gut. BND, Bundesnachrichtendienst. Welche Rolle spielt denn heute der Geheimdienst oder die Geheimdienste, die wir in Deutschland haben, in Bezug auf den Prozess der Meinungsbildung und auf die Nachrichtenlage?
Das kann man jetzt, das kann man jetzt ja verschieden beantworten. Man kann sagen gar keine, man kann sagen eine große. Beides stimmt. Natürlich haben die Geheimdienste einen riesen Einfluss. Also ne, ich empfehle immer wieder das Buch von Ulf Kotte, Gekaufte Journalisten, wo er beschreibt, wie die Leute vom BND in die Redaktion gelaufen sind, Papier auf den Tisch legt, dann macht daraus einen Artikel und gewartet haben, bis der fertig ist, abgenommen haben und dann kam der als eigene Recherche der Zeitung. Also das sind Sachen, die passieren. Da gibt es Beispiele, wir hatten das auch, mein Lieblingsbeispiel, relativ aktuell, ist aus USA, zur Zeit der Unruhen in Venezuela mit Guaido, wo dann die russischen Telefonstreicher es geschafft haben, mit dem amerikanischen Außenministerium zu telefonieren, mit dem Mann, der den Kampf gegen Venezuela koordiniert hat. Und dann haben die es eben geschafft, dass das Außenministerium einen Artikel bei Bloomberg platziert hat, also der gebraucht war. Das heißt, da ging es um Gelder, die waren völlig legal, aber die Amerikaner wollten zeigen, die sind illegal. Und da haben sie dann einfach Bloomberg gesagt, hier, schreib mal den Artikel, wo diese Konten, diese Gelder in Frage gestellt werden. Und Bloomberg hat das gemacht als eigene Recherche. Hurra, wir sind so schlau. Stellte sich später raus, es war eine Verarschung. Es gab weder die Banken noch die Konten, gar nichts. Ja, es war alles gelogen. Aber Bloomberg hat diese Auftragsarbeit gemacht. So, und jetzt ist also das heißt, die Geheimdienste haben einen riesen Einfluss, die gehen in den Redaktionen mehr oder weniger ein und aus. So, muss nicht jeder Redakteur wissen, aber es ist so. Und nun, weshalb ich einfach gesagt habe, ob die deutschen Geheimdienste große oder kleine Wirkung haben, das ist jetzt die Frage, weil da müsste man jetzt, kannst du Dirk Pohlmann mal zu fragen, der sich in Geheimdiensten sehr gut auskennt, aber die deutschen Geheimdienste sind ja keine eigenständige Kraft. Der BND wurde gegründet als Tochterorganisation der CIA und das ist er bis heute. Also, das heißt, wenn der BND was tut, dann ist das nicht eigener Antrieb, sondern das ist immer CIA abgesichert oder getrieben. Also der BND ist ein Instrument, auch der Amerikaner, so ist er entstanden, so ist er gegründet worden, so ist er geblieben. Das muss man einfach dazu wissen. So, von daher, aber natürlich hat er Einfluss, aber die Frage ist, ob er selbst lenkt oder ob er gelenkt wird. Das ist der nächste Punkt.
Inwieweit spielt der Verfassungsschutz da auch eine Rolle? Sind die alle miteinander verknüpft? Verfassungsschutz, BND, Bundeskriminalämter, wirken die aktiv an der Meinungsbildung mit oder sind es getrennte Sphären?
Ja gut, das ist ja nicht so das Thema von dem Buch, was ich hier habe, aber natürlich, ich meine, beim Verfassungsschutz war es ja sehr eindeutig bei dem Ding mit der AfD von wegen verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich, was die Faeser dann noch rausgehauen hat, unmittelbar bevor sie zurückgetreten ist. Da ist ja inzwischen so viel online, was der Verfassungsschutz da geschrieben hat als Belege, da ist ja nichts juristisch Belastbares. Das ist ja alles nur Blabla. Aber es war von Faeser gewollt. Sie ist Chefin vom Verfassungsschutz gewesen als Innenministerin. Sie wollte das noch, hat das durchgedrückt, rausgehauen, ohne, weil Zeitdruck war, Regierungswechsel. Sie hat nicht mal mehr die ganzen Konsultationen, die man intern im Ministerium normalerweise macht, die hat sie alle gestrichen. Raushauen, wir haben keine Zeit. Und dann war das natürlich super. Wieder für die Propaganda, für die Medien, weil danach konnten die Medien sagen, ja, ne, also gesichert rechtsextrem. Steht da ja. Hat der Verfassungsschutz, eine ganz neutrale Behörde, hat das, und wir Medien dürfen es jetzt berichten. Also über solche Kanäle, klar, die spielen auch mit.
Nächster Themenschwerpunkt: NGOs, Non-Governmental Organizations, also Nichtregierungsorganisationen, die komischerweise immer von der Regierung bezahlt werden. Ja. Welche Rolle spielen denn diese NGOs und diese milliardenschweren Stiftungen in der konkreten Beeinflussung von westlichen Medien und kannst du uns vielleicht auch ein konkretes Beispiel aus dem Buch dazu nennen?
Das halbe Buch geht, aber welches Beispiel soll ich nehmen? Also natürlich, die NGOs haben da eine Riesenmacht, weil das ist der Punkt. Wir kamen ja wieder beim Buch Mockingbird, Anfang der 80er Jahre. Es ist bekannt, die Untersuchung, die Recherchen, die Aufklärung wird eingestellt Und dann wurden ja auch Dinge gegründet wie das National Endowment for Democracy. Das ist ja eine US-Regierungsbehörde, die im Grunde die ganzen Regime-Change-Geschichten, die die CIA vorher gemacht hat, übernommen hat, indem sie eben im Ausland alle finanziert, die für die USA sind oder gegen die Gegner der USA. Das sind ja Sachen, die sind danach entstanden, nach Mockingbird. Und das ist diese NGO-Geschichte, wo eben gesagt wurde, okay, wir können jetzt nicht mehr als CIA direkt mit den Journalisten, das ist doof, ist aufgeflogen. Wir müssen unseren Einfluss mal behalten. Und dann haben sie angefangen, NGOs zwischenzuschalten. Ja, das ist, wie du sagst, komischerweise alle, ne? Also nicht NGO, nicht Regierungsorganisation. Das NED, das National Endowment for Democracy, wird als Nichtregierungsorganisation bezeichnet, obwohl es von der US-Regierung gegründet wurde, von ihr finanziert wird, von ihr gelenkt wird. Es ist im Grunde eine Behörde, aber es ist eine Nichtregierungsorganisation. Und die sind dann dazwischen gekommen und damit ist im Grunde dieser Filter, es ist nicht mehr die CIA, nicht mehr die US, nicht mehr die US-Geheimdienste. Dass die Leute, die bei dem National Endowment sind, das sind auch Leute aus Regierung und Geheimdienst, aber die sind jetzt bei der NGO. NGO wird uns immer positiv dargestellt, nämlich die NGO sind toll, Zivilgesellschaft, Freiheit, Demokratie, bla.
Ist es dann einfacher, um dann Leute zu rekrutieren? Weil wenn man jemand als Geheimdienst anspricht, ist ja immer auch eine gewisse Hemmschwelle von Leuten da, die sagen, will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben, aber NGO klingt doch edel, klingt doch vernünftig, klingt doch gut.
Ja, das ist alles dieser Rahmen. Also NGO wird uns ja wirklich, wirklich konsequent als gut verkauft. Ne? Also die NGOs sind ganz toll, ganz, ganz liebe Leute, alle ganz idealistisch und so. Warum soll man mit denen nicht arbeiten wollen? Das sind doch alles nette Kerle.
Die Guten denn.
Ja, wir sind die Guten. Das ist, wie gesagt, eine Geschichte, die wurde danach konsequent aufgebaut. Und inzwischen, darum geht es ja in dem Buch wirklich, was kam nach Mockingbird? Wurde Mockingbird eingestellt oder nicht? Und da kommen wir eben genau zum Thema NGOs, dass es weiterging. Es ging weiter mit Mockingbird, nur mit anderen Methoden. Und die sind ja dadurch auch größer geworden. So, die hast du NGOs, die sie irgendwo, weiß ich was, in Georgien oder Russland oder Ukraine gegründet werden oder weiß ich auch immer wo, Sudan. Das sind dann Leute von vor Ort, die von der politischen Einstellung auf der richtigen Seite der USA stehen. Die haben dann noch einen Kontaktmann aus Washington von amerikanischen NGOs, der sagt ihnen so ein bisschen, ja, so Schulung und so müsst ihr es machen und hier nur noch Geld dafür. So, damit ist natürlich auch der direkte Kontakt zum Geheimdienst ist natürlich völlig verwischt. Den siehst du nicht mehr. Aber das ist natürlich letztendlich trotzdem die gleiche Spur. Und es ist viel größer. Es ist natürlich viel größer, weil du über die NGOs jetzt viel mehr machen kannst als beim Mockingbird mit den lächerlichen, was waren das, 400 Journalisten oder was sie da hatten. 400. Ja?
Das
Heute sind es Zehntausende, die sie haben an Aktivisten, Influencern und so weiter, die alle bezahlt werden.
Die sich dessen aber gar nicht bewusst sind, dass sie jetzt quasi mehr oder weniger fast Geheimdienstarbeit machen oder klandestine Arbeit, also sprich im Versteckten, im Verborgenen, nicht offiziell bekannte Arbeit, ja.
Ja, also man muss einfach wissen, Geheimdienst ist ja nicht nur Spionage. Geheimdienst ist auch Informationskrieg, Desinformation des Gegners und so weiter. Und da sind
Zersetzung.
die natürlich, das muss man einfach dazu sagen, weil das jeder Zuschauer weiß. Also eine wichtige Aufgabe von Geheimdienst ist Desinformation. Und wieder, ne, die Frage von dir, wie tief die Geheimnisse in den deutschen Medien stecken. Erzählt doch mal jede Woche oder jeden Monat, wie oft Spiegel und Co. schreiben, wir haben da eine Information aus Geheimdienstquellen.
Die wir nicht
Ja, die
nennen
Quelle
dürfen.
nennen wir nicht.
Den dürfen
Ja,
wir nicht
aber wir wissen,
nennen, ja.
ja, also das ist vom Geheimdienst. Wir konnten nicht prüfen, ob es war es. Wir haben keine Ahnung. Wir haben es vom Geheimdienst bekommen. Wir berichten es eins zu eins. Ja, so. Ihr müsst immer wissen, Geheimdienst, eine zentrale Aufgabe vom Geheimdienst ist Desinformation. Jetzt kommen die Medien ständig um die Ecke mit nicht genannten Geheimdienstquellen, die irgendwas erzählen. Da weißt du per Definition nicht, ist das wahr oder ist das jetzt eine Spinnerei, um irgendein Narrativ durchzudrücken. Die Medien nehmen das eins zu eins. Aber wie gesagt, der Punkt ist einfach, du findest ja Menschen, auch junge Leute, ne, mit jeder Einstellung der Welt. Das ist, ne, so. Und wenn du dann eine bestimmte Gruppe finanzierst, weil sie eben, weiß ich, ne, das amerikanische System unterstützen, aus Überzeugung, aus Verblendung, aus was auch immer, aber die Leute sind nützliche Idioten, die kriegen Geld und tun das, was die US-Regierung will. Und das Geld nehmen sie ja, Darum fühlen die sich auch nicht als Geheimnisagenten. Die kommen ja gar nicht auf die Idee, dass sie benutzt werden. Die glauben ja, ich werde unterstützt für die Wahrheit. Hurra, ich bin so gut.
Und dabei gibt es immer wieder Personalien, die so geldmächtig sind, dass die da ganz besonders in den Fokus kommen. Stichwort Gates und Soros, also George Soros, Bill Gates und diese ganzen globalen Oligarchen und die transatlantischen Thinktanks. Ich habe da eine Frage destilliert aus mehreren Seiten heraus, muss ich vorlesen. Wie beeinflussen solche Kreise und Personen ganz konkret die Berichterstattung in Deutschland und vor allem, ist Deutschland dabei ganz besonders im Fokus dieser Interessengruppen oder passiert das weltweit im gleichen Umfang?
Das passiert weltweit und sie haben alle ganz wunderbar unterschiedliche Methoden.
Auch in Russland?
Ja, das ist ja das Böse. Russland ist ja böse. Russland hat ja die NGOs, diese verboten. Das gab es früher in Russland. Hat Russland gesagt, er hat Russland ein Gesetz eingeführt und gesagt, wir können jetzt per Gesetz gewisse NGOs als unerwünscht erklären und dann müssen die in Russland dicht machen.
Kampf gegen die Meinungsfreiheit, böses Russland.
Genau, im
Ja.
Westen immer ein Riesenaufschrei, aber es geht genau darum, dass diese NGOs nicht mehr in Russland die Medien bezahlen können, damit sie die amerikanische Propaganda in Russland verbreiten. Das war der ganze Hintergrund. Und das finden die im Westen ganz böse, weil daran siehst du wieder, ne, wie wichtig dem Westen die NGOs sind. Nicht, weil die irgendwie für irgendwelche Zivilgesellschaften einstehen, sondern weil das eine Waffe im Informationskrieg ist. So, und
Warte,
Gates, wie
ganz
gesagt,
kurz bei dem
ja.
Thema Russland ist mir gerade noch eine Frage gekommen. Gibt es aber sogenannte NGOs, die pro-russisch berichten, die noch dürfen in Russland?
Können wir das vielleicht zurückstellen? Lass mich erstmal eine
Okay,
Frage.
alles klar. Ja,
Behalte mal, weil ich,
okay.
ne, Soros Gates. Also nur kurz, ich meine, das habe ich im Buch. Soros und Gates haben eigene Kapitel. Ich gucke gerade mal rauf, also zusammengenommen, ja, ja, Viertel vom Buch, keine
Ja,
Ahnung oder so.
locker, locker, ja.
Also, ein Gates hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, die Medien zu beeinflussen. Das ist ganz offiziell, das kannst du auf der Seite von Gates ja nachlesen. Der ist ja einer der wenigen, der seine Grants, also seine Zuschüsse, mit denen er irgendwelche Programme ganz wichtig unterstützt, komplett transparent macht. Also insofern, dass du zumindest weißt, wann welches Geld an wen geflossen ist. Du weißt nicht unbedingt wofür, du hast da Programmnamen, die klingen schick, aber was dahinter den Kulissen steht, weißt du nicht. Aber du weißt zumindest, wann, wie viel, für wen. Und Gates finanziert in Europa alle Schlüsselmedien. BBC, Spiegel, El País in Spanien, Le Monde in Frankreich, alle die großen Schlüsselmedien finanziert Gates. Mit Millionen. Jetzt kannst du dich fragen, warum die Gates alle so toll finden, nachdem die in den 90ern noch gesagt haben, Gates ist ein Größenwahnsinn, der die Weltherrschaft
Ja,
erringen
im
will.
Spiegel sogar. Du hast ein Zitat aus dem Spiegel gebracht, wo genau
Klar.
drin steht, dass der Mann super gefährlich ist und alle um ihn rum sagen, der ist wahnsinnig sozusagen.
Ja, das war Ende der 90er, so wurde Gates mal gesehen. Und dann hat er angefangen, 2000 seine Foundation zu gründen und die Medien zu schmieren. Und seitdem finden die ihn alle nett. Also, wie gesagt, das ist, führt hier mit mir viel zu weit. Aber es ist wirklich ein Riesenthema in dem Buch, weil das eine dieser Beeinflussungsmethoden ist nach Mockingbird. Und Soros genauso. Soros macht es anders. Ich meine, der bezahlt eher wieder NGOs in anderen Ländern, ne? Also, und auch Influencer. Aber was Soros macht, ist, er hat zum Beispiel das Project Syndicate in Prag auf die Füße gestellt, Anfang der 90er, das sich hinstellt und sagt, ja, wir sind so ein wohltätiger Verein, der die Meinung weltweit wichtiger Menschen veröffentlicht, die dürfen uns Artikel schreiben, Interviews geben, also ne, ganz oben WHO-Chef, WTO-Chef, Spitzenpolitiker, die schreiben für dieses Project Syndicate. Und diese Artikel, weil wir so gutherzige Menschen sind, die stellen wir 500 Medien in 140 Ländern ungefähr, plus mir zahle ich im Kopf, 140 Länder und 500 Medien umsonst zur Verfügung, die dürfen sie verbreiten. Ja, im Klartext, die Leute, die unserer Meinung sind, und meiner Meinung, meiner von Soros, die schreiben hier was und das drücke ich durch in 140 Länder als super wichtig. Und da gibt es ja Beispiele, das wird ja dann nicht erzählt. Hab ich im Buch, glaube ich, auch drin, weiß ich gar nicht. Das gab ja Beispiele von zur Covid-Zeit. Da haben dann irgendwie der Chef von, was war das alles? WTO, IWF und noch irgendwer, die haben da irgendwie zu dritt oder zu viert, die ganz großen der weltweiten Finanzelite haben so einen Artikel geschrieben, wir brauchen nur 50 Milliarden, dann haben wir die Welt geimpft. So ganz dringend, ganz wichtig. Ja, gib mal 50 Milliarden. Hat der Spiegel gebracht, das Exklusivinterview. Am gleichen Tag waren es andere Medien, Finnland, Spanien, Frankreich, bla, die ganze Welt. Warum? Das Ding wurde über Soros gestreut. Und keiner hat geschrieben, die Plattform von Soros hat veröffentlicht, sondern jeder hat geschrieben, wir haben da einen Exklusiv-Gastartikel. Ja, also das heißt, es wird dann auch versteckt. Die könnten es ja sagen, okay, da ist eine Organisation von Soros, da ist dieser Gastartikel entschieden und wir haben die Erlaubnis, ihn hier abzudrucken. Wäre ehrlich. Nein. Für uns ein Gastartikel geschrieben. Am gleichen Tag in 500 Medien weltweit. So. Und so funktioniert. Also es ist ganz grob. Man sieht daran, die haben auch jeder so ein bisschen ihre Methoden entwickelt, wie sie beeinflussen. Die sind unglaublich, die sind wirklich unglaublich effektiv, die funktionieren, weil sobald der Spiegel eine Meldung bringt, nimmt ja die ganze deutsche Medienlandschaft sie auf. Und auf die Weise kann ein Soros, ein Gates, die einen direkten Draht haben, kann dann sagen, Spiegel, mach mal. Und dann haut der Spiegel irgendwas raus, das kann kompletter Bullshit sein, kann frei erfunden sein, aber es geht durch den ganzen Medienwald. Und so funktioniert es.
Nochmal ganz kurz
Also
zu dieser Frage
einer der Punkte.
von vorhin nochmal diese Frage, und ich will jetzt gar kein Russenbashing machen oder so, mich interessiert es nur, weil ich durch dich ja auch weiß, dass du im russischen Fernsehen zum Beispiel, wenn du da auftrittst, ja durchaus auch deine teils kritischen Ansichten bringen kannst und du ausreden kannst. Du kannst sprechen, das gibt einen ganz anderen Dialog im öffentlich-rechtlichen oder wenn es sowas gibt in Russland, in großen
Staatlich.
Medien,
Wenn es staatlich ist, ist
staatlich, ja, also wie geht Russland damit um mit der Meinungsbildung vom eigenen Volk? Ist es dann so nach dem Motto, hier habt ihr beide Meinungen, ihr sucht euch die richtige aus, oder gibt es da auch schon eine gelenkte Version, dass man sagt, oh, das ist jetzt eigentlich das, was wir denken und die solltet ihr auch übernehmen?
also zunächst mal ganz viele Sachen in einem Pott geschmissen. Zunächst mal, wie so eine Talkshow ist, wo du ausreden kannst und wo nicht. Das hängt ja von der Redaktion ab. Jede Talkshow hat so ihr Format. Und auch in Russland gibt es so die Krakeel-Talkshows, wo sie alle durcheinander brüllen und abgewürgt werden. Gibt es in Russland auch. Da gehe ich noch nicht hin. Das ist mir zu blöd.
Ist
Das
das
ist also.
Quotenfernsehen? Man versucht mit Aufregung dann Quote zu machen,
Ja,
irgendwie
klar,
so.
hat auch viele Einschaltquoten. Die Leute wollen ja so einen Scheiß sehen. Das ist ja Gladiatorenkampf in modern. Aber es gibt eben auch in Russland sehr gute Talkshows und vor allem die sind live. Das ist immer das Lustige. In Deutschland werden die alle aufgezeichnet. Da können sie alles rausschneiden. In Russland läuft das live. Du gehst ins Studio und kannst deinen Freunden sagen, ich gehe jetzt ins Studio, wenn du gucken willst, guck mal zu. Guck dir direkt live zu. Und da gibt es ganz verschiedene. Da gibt es eben ein Format zum Beispiel, das finde ich mal sehr spannend. Da haben sie vier Experten auf jeder Seite. Das ist ein rundes Ovalstudio und auf jeder Seite sind so vier Stühle. Und dann hast du eben einmal so die mehr pro-westlichen Experten und mehr die pro-russischen. Und die dürfen alle ausreden. Also haben auch ungefähr gleiche Redezeit. Ich weiß, als ich das erste Mal eingeladen wurde, da hat wohl irgendein Redakteur gesagt, ein Deutscher, dann setzen wir ihn auf die pro-westliche Seite. Das war dann wohl nicht so gut, weil da hatte ich einen neben mir sitzen, der das war 2022, denn auch ein Deutscher in Moskau irgendwie, der da erzählt, ja, und die deutsche Regierung hat alles im Griff, jetzt geben sie 200 Milliarden frei und dann werden wir all die ganzen Probleme im russischen Gas, dann werden wir lösen. Und ich saß so daneben und kriegte so leichte Zitteranfälle. Und dann sagt der Redakteur Thomas, Sie wollen auch was sagen? Ja, ist das alles Bullshit. Also völliger Quatsch. Wo soll das herkommen? Die machen nichts am Symptom, die hauen nur Geld drauf, das ist irgendwann zu Ende, das Problem ist noch da. Also es ist völliger Bullshit, was, und da habe ich da vom Leder gezogen. Und dann guckten sie alle etwas doof, weil ich saß auf der falschen Seite. Danach haben sie mich in Zukunft auf die richtige Seite gesetzt. Das heißt, es ist in Russland so, es hängt sehr von der Redaktion ab und auch vom Format der Sendung. Ne, hat die Sendung Zeit, Leute ausreden zu lassen oder ist sie eher ein bisschen auf Tempo getrimmt? Aber es gibt immerhin solche Sendungen. So, und jetzt, was du sagst zum Thema,
NGOs.
ja, NGOs ist in Russland, ja, die Russen können NGOs in der Form nicht. Das ist ja, NGO ist Stiftung. Das heißt, du brauchst Stiftungsrecht, das hast du im Westen seit Jahrhunderten. Ein reicher Mann macht aus seinem Geld im Testament eine Stiftung, der stirbt und dann hast du eine Stiftung, die dann, ne, so und so weiter. Das ist eine NGO. Das hast du ja in Russland in der Form nicht. Du hast ja die Tradition nicht. Du hattest die Sowjetunion, da gab es das nicht. Das heißt, die Russen sind da einfach völlig hinterher. Das ist, ja, können sie nicht, die Russen. Und wenn sie es lernen, wir brauchen sie noch sehr lange, um da hinterher zu kommen. Sie gehen natürlich gegen die westlichen NGOs vor, die eben politisch in Russland Einfluss nehmen wollen mit Geld aus dem Ausland. Das ist in Russland nicht beliebt. Das ist alles gesetzlich verboten inzwischen, was ja im Westen kritisiert wird. Und was die Meinungsbildung angeht, das ist das, ja, da müsst ihr jetzt alle Russisch können, weil das glaubt mir immer keiner in Deutschland. Die Meinungsbildung ist in Russland viel breiter als in Deutschland. Also, einfaches Beispiel. Der Antispiegel, meine Seite, ist ja in Deutschland unglaublich bekannt. Und auch beliebt, sage ich ganz unbescheiden, weil ich Dinge bringe, die du in deutschen Medien nicht erfährst. Ja, also bei mir erfahrt ihr immer wieder Sachen, die deutsche Medien euch verschweigen wollen. Sei es, was hat Putin wirklich gesagt, sei es eine Geschichte aus Syrien, was Sachen, die passiert sind, die durch die internationalen Nachrichtenticker gelaufen sind, die gibt's, aber die Deutschen nicht unbedingt erfahren sollen, weil sie nicht ins Bild passen. So, und das mache ich mal Antispiegel, dass ich solche Sachen bringe. Einer der Gründe, warum der Antispiegel und auch meine Bücher so erfolgreich sind, ich berichte Dinge, die es nur bei mir gibt in Deutschland. Sonst berichtet es keiner. Und dann, wenn ich Berichte habe, kommen alternative Medien, greifen die Berichte auch auf. Aber ne, weil ich den Vorteil der Sprache habe und so weiter, bin ich einfach der Erste. Ich habe auch in Russland eine Seite. Die liest fast kein Mensch. Weil die
Weil da
Russen,
keine Infos sind, die besonders neu
weil die
und
Russen jedenfalls alle haben. Die Russen kriegen eins zu eins, was hat Merz gesagt, was hat Schröder gesagt, was hat Baerbock gesagt, was hat Rutte gesagt, was hat Biden gesagt, was hat Trump. Das kriegen die Russen alles eins zu eins von ihren Medien. Also dieses Verschweigen von allem, was nicht gewollt ist, gibt es in Russland nicht. Es wird alles berichtet. Natürlich wird dann in dem Artikel und in dem Beitrag eingenordet, ja, ne, der sagt das, das ist, was ich, lächerlich, weil und ne, unlogisch, weil und unsere Position ist die. Klar gibt es diese Einordnung in
also ein
russischen Medien.
Spin ist da schon dabei, eine Drehrichtung.
Natürlich, natürlich gibt es Spin, klar, keine Frage. So, Kastik, ich glaube, es gibt keine Medien ohne Spin. Das ist gar nicht drin. Aber egal, also natürlich gibt es den. Aber es gibt eben nicht das Verheimlichen. Das heißt, die Russen wissen die Dinge, sie werden nicht wie bei euch verschwiegen. Und dann wird darüber diskutiert. Das ist der Unterschied. Darum, also ich kann in Russland nicht damit punkten, dass ich jetzt mit meiner russischen Seite Dinge bringe, hurra, hurra, ich bin der Erste, ich habe hier was, was ihr noch alle nicht wisst. Geht nicht. Das sind die Russen, das wissen, das wird alles berichtet. So, und in Deutschland, der Antispiegel ist ja nur deshalb groß geworden. Warum bin ich ein erfolgreicher Buchautor? Weil mein erstes Buch aus Putin, ein Putin-Buch mit Putin-Zitaten war, die in Deutschland verschwiegen werden. Und der Wunsch der Deutschen, die Dinge zu erfahren, war so groß, dass das Buch von einem unbekannten Autor Mo Wochen und Monate lang bei Amazon ganz oben stand im Bereich Politik. War keine Zauberei. Ich habe nur Putin-Zitate übersetzt und erklärt, sodass es in Syrien passiert, das hat Putin gesagt. Aber da es in Deutschland verschwiegen wird, funktioniert, also ne, bin ich so erfolgreich.
Ach, vielleicht einer der Gründe, warum es seit fast 7 Jahren Tacheles gibt, ne?
Ja, warum ist Tacheles erfolgreich? Genau aus dem Grund. Ja? So,
Sieben
und das ist der
Jahre,
Punkt. Also,
Gottes Willen.
um deine Frage zu beantworten, damit jetzt zusammenfassend, jawohl, in Russland gibt es alle Meinungen. Es wird auch alles gesagt. Es wird natürlich eingeordnet, aber es gibt eben dieses Geheimhalten, dieses Verschweigen von Informationen, das gibt es in Russland so nicht.
Ich muss mich zurücktunen. Wir haben ja hier Achtung Buch und nicht Tacheles. Wir sind schon wieder so im Allgemeinwerden.
Genau.
Lass uns zurückkommen zu deinem Buch und da habe ich einen Begriff aufgeschnappt, der nennt sich gelenkte Narrative. Was verstehst du da unter diesem Begriff? Und vor allem geht es darum, um die Auseinandersetzung mit internationalen Konflikten, wie zum Beispiel der Ukraine-Konflikt oder der Konflikt in Gaza. Wie lässt sich das einordnen?
Ja gut, das ist das, was ich meine, wenn man sagt, da sind die Medien gleichgeschaltet, was ja ganz böses Wort ist und Verschwörungstheorie, aber sie haben ja komischerweise alle die gleiche Meinung. Also nimm nur die Berichterstattung Ukraine und Gaza. Ne? Bei der Ukraine hast du die Headlines Putins Krieg und brutale Bombardierung und ne und dies und ja, so immer emotional, Putin böse, der haut die arme Ukraine, so
Personifiziert.
emotional. Wenn du Gaza nimmst, du kannst den deutschen Medien ja nicht wirklich vorwerfen, dass sie verschweigen, was da passiert. Sie berichten ja schon irgendwie. Aber du findest die Worte nicht. Netanjahus Krieg, brutale Bombardierung, du findest nichts von Hungerblockade. Das wird immer, immer alles nett umschrieben. So, in Gaza ist eine Hungersnot und Israel lässt zu wenig Hilfsgüter rein. Da könnte man also sagen, das ist eine Hungerblockade. Israel lässt keine Lebensmittel nach Gaza. Die Leute sollen da an Hunger sterben. Das ist Völkermord, per Definition. Das würdest du aber in deutschen Medien nicht finden. Stell dir vor, der Putin würde in der Ukraine eine Stadt einkästen und sagen: So, ich lasse da kein Lebensmittel mehr rein, ich lasse keine Zivilisten raus und jetzt bombardiere ich die Stadt platt. Da würden aber die westlichen Medien, die deutschen Medien nicht sagen: Also, da ist jetzt eine Hungersnot. Die würden sagen: Der Putin, ne, macht einen Völkermord, bringt die alle um. Das heißt, das sind die Narrative und weil die deutschen Medien das alle so machen, behaupte ich, dass sie gleichgeschaltet und gelenkt sind, weil es hat da niemand die Idee, das anders zu sehen. Und das kannst du jetzt, da kannst du jetzt alle Themen nehmen, war es Covid, Da hatten sie alle die gleiche Meinung. Neben dem Klimawandel, da haben sie alle die gleiche Meinung, obwohl Klimawandel wirklich ein Thema ist. Wenn du außerhalb der westlichen Medienblase lebst, dann weißt du, dass diese 98% Einigkeit in der Wissenschaft Bullshit sind. Das ist Quatsch. Das gibt's nicht. Wenn du in anderen Ländern Klimadiskussionen verfolgst, da haben die ganz andere Meinungen. Wird aber im Westen diese Bubble gehalten. Es ist also ganz, du musst nur mal eine Klimakonferenz sehen, die nicht im Westen stattfindet. Und es ist ja nicht so, dass die in Kasachstan, China, Indien und Russland alle doof sind. Ja? Guck dir mal eine Klimakonferenz an. Die haben da ganz andere Ideen über die Gründe für den Klimawandel und wie man damit umgehen muss. Findest du im Westen nicht. Wird nicht berichtet, ist ausgeschlossen, darf nicht. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt Narrative, die sind so. Und da haben alle deutschen Mainstream-Medien die gleiche Meinung. Dann können sie ein bisschen diskutieren, nicht? Beim Klimawandel, ja, also wie radikal wollen wir denn jetzt vorgehen dagegen? Bisschen mehr radikal oder ein bisschen weniger radikal? Da dürfen sie diskutieren. Frage Klimawandel dürfen sie nicht anfassen.
Aber immer in den Schranken des gelenkten Narrativs
Immer in den
dann.
Schranken. Covid, ja, gefährlich. Impfung, ja, super. Jetzt ist die Frage Impfpflicht, ja oder nein? Das können wir diskutieren. Ob die Impfung sinnvoll ist, ob Covid, das dürfen wir nicht diskutieren. Ne, Ukraine, wir können jetzt diskutieren, ja, wie stark müssen wir der Ukraine denn helfen? Das können wir diskutieren. Ob es generell sinnvoll ist, die Ukraine in den Krieg weiter rein, das wird nicht diskutiert. Ja, Gaza, was machen wir jetzt? Also, vielleicht müsste man der israelischen Regierung mal ins Gewissen reden, so ein bisschen. Oder wir haben Staatsräson pro Israel. Das ist die Diskussion. Ist es ein Völkermord und sollte man vielleicht komplett Sanktionen geben? Wird nicht gefragt. So, und so können wir die Themen durchgehen. Es gibt eine Riesenreihe von Themen, wo die deutschen Medien alle eine Meinung haben und dann irgendwo innerhalb dieser Meinung so ein bisschen diskutieren dürfen. So. Und das ist das, was ich meine mit gelenkten Narrativen. Die werden festgelegt. Es ist ja nicht so, dass die alle auf die gleiche Idee kommen. Sondern es gibt ja Konferenzen. Es gibt, ich habe es auch schon erzählt, habe ich das in dem Buch drin, weiß ich gar nicht. Einfaches Beispiel, konkretes. Als 2020 in Weißrussland die Wahlen und dann der Putschversuch war. Der Westen behauptet ja, die Wahlen wären gefälscht gewesen, obwohl es dafür keine Beweise gibt. Egal, will ich jetzt nicht rein in das Thema. Da gibt es dann Proteste. Und dann haben die deutschen Medien alle zeitgleich, das war August 20, hatten plötzlich alle deutschen Medien ihren Artikel über Weißrussland, so Infokasten drin, warum wir jetzt Belarus sagen. Und da haben sie offen geschrieben, ja, das Außenministerium sagt schon lange Belarus und wir machen es jetzt auch. Also sprich, das Außenministerium gibt die Sprachregelung vor, dass das Land jetzt nicht mehr Weißrussland heißen darf, sondern Belarus heißen muss, um zu zeigen, es ist ja nicht Russland, sondern ein anderes Land. So, wir brauchen einen anderen Begriff, damit die Leute unterbewusst Weißrussland, Russland, irgendwie ein Land gehören zusammen. Das sollen die Leute nicht denken, darum mussten wir einen neuen Namen haben, Belarus. So, das stand offen in den Infokästen. Bei allen deutschen Medien gab es im August 20 diese Infokästen. Mit Verweis darauf, Außenministerium. Also das heißt, es ist ja keine Verschwörungstheorie zu sagen, da gibt jemand die Medien, Sprachregeln und Narrative vor. Manchmal sind sie so ehrlich und geben es zu, meistens nicht. Aber es ist so.
Ich muss immer wieder zurückkommen, dass wir hier bei einem Buchinterview sind und uns nicht verhaspeln irgendwo. Mit Blick auf die Zeit auch, wie schwer war es denn für deine Thesen und Beobachtungen, Quellen zu finden? Du hast gesagt, du schreibst auch, dass du 150 nachprüfbare Quellen recherchiert hast. War das eine schwere Arbeit oder springen dir diese Fakten ins Gesicht?
Das war jetzt überhaupt nicht schwer, aber ein bisschen, 150 genau, glaube ich. 149, ne? Ja, 149. Ich gucke mal selbst ins Skript. 149 Quellen. Ja, das war ja und nein schwer. Also es war jetzt, als ich das Buch geschrieben habe, überhaupt nicht schwer, weil, wie gesagt, das meiste sind Themen oder alles sind Themen, die ich schon mal auf meiner Seite Antispiegel hatte. Manchmal vor 4, 5 Jahren. Ja, also zum Beispiel diese Geschichte, weiß nicht, ob du darauf kommen wolltest. 2009 wurde bekannt, unbestritten, dass das Pentagon mittlerweile zu dem Zeitpunkt 27.000 Leute bezahlt hat, die für das Pentagon als Experten und so weiter die Pentagon-Narrative in die Nachrichtenagenturen, TV-Talkshows und westliche Medien drücken.
Eine ganze Armee
27.
von politischen Aktivisten eigentlich, ja.
27.000 Menschen. Mockingbird hatte 400. Ja, also
Es ist ein
nur.
bisschen so wie Zielfahnder, die von den Kriminalämtern natürlich den ganzen Tag nichts anderes tun, wie diese eine Person zu suchen, so lange, bis sie ihn haben und wenn es jahrelang dauert. Und jetzt stell dir mal 27.000 Zielfahnder vor, die alle einem Ziel nachgehen, nämlich die Narrative, die gelenkten Narrative genau in die Schädel der Menschen reinzuklopfen, was das für eine unglaublich geistige Macht ist eigentlich auch, ja.
Es ist die totale Macht, darum funktioniert das ja auch so gut, weil du findest ja, also, na, was machen die Medien? Die Medien nehmen eine Nachrichtenagenturmeldung und sagen, AP hat berichtet.
Das
So, dass die
aber
nach, das,
AP.
aber AP, die, das Ding vom Pentagon-Typ gekriegt hat, das will ja keiner wissen. So, also wie auch immer, das ist eine Geschichte, wo ich eben auch, weshalb ich das Buch so aufgebaut habe, mit Mockingbird und was danach kam. Also es ist nicht vorbei. Ne? 4 Uhr nach Mockingbird, 27.000, 2009 im Pentagon, nur im Pentagon. Also von daher, gut, was hattest du jetzt eben noch was, der Frage zurück, was hattest du jetzt eben gefragt da zum,
Wie schwer es war, eben diese
ach so,
Themen zu
ja.
finden und die Beobachtungen zu
Ja.
machen. Hast du einfach
Also
in deiner Seite nachgeguckt und da die wichtigsten Themen konzentriert einfach, ja?
ich hatte diese Themen, also darum kam ich das Pentagon eben, über diese Pentagon-Geschichte habe ich schon, das ist der Artikel, ist oh, 5 Jahre alt, 6 Jahre alt, weiß nicht, ewig. Und es ist ja so, ich habe also dann einfach bei den Themen das genommen, was ich auf meiner Seite habe, und habe dann nochmal nachrecherchiert. Gibt es was Neues dazu und so weiter und so fort. Also es war sicherlich ein Haufen Arbeit, all die Quellen zu finden, wenn man bedenkt, dass das die Arbeit, ein Teil meiner Arbeit der letzten 6 Jahre ist oder 7 Jahre. Ja, so 7 Jahre Arbeit über Medien sind hier in das Buch geflossen. Aber als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich das natürlich und musste dann eben die ganzen Themen nur angucken und gucken, okay, ist da noch aktuell was zugekommen? Ne? Gibt es da was zu ergänzen? Seit ich den Artikel geschrieben habe, ist da irgendwas Neues passiert? Solche Sachen. Aber ich konnte natürlich viel von dem, was ich auf meiner Seite habe, einfach nehmen, was schon geschrieben war, wo alle Quellen drin waren, wo ich nochmal prüfen musste, ist die Quelle noch aktuell? Funktioniert sie noch? Muss ich eine neue nehmen? Kann ich was ergänzen? Von daher, als ich das Buch habe ich sehr schnell geschrieben. Aber wie gesagt, ich hatte eben auch das Archiv von 7 Jahren Antispiegel zur Hand.
Letzte Frage: Welche Tipps oder Werkzeuge kann dieses Buch dem Leser mitgeben? Wird man danach besser in der Lage sein, solche Manipulationen zu erkennen oder zu entschlüsseln?
Das, denke ich, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Also das Buch soll ja nicht in dem Sinne ein Instrument, sondern es soll erklären, wie Dinge funktionieren. Es ist jetzt keine Anleitung, wie erkenne ich Propaganda, sondern es ist eher eine Anleitung oder eine Erklärung, wie funktionieren die Medien. Natürlich kann da jeder was von mitnehmen. Wenn jetzt zum Beispiel, ne, jeder mitnimmt, nur einfach die spontane Reflexreaktion zu sagen, die Medien berichten über etwas mit Verweis auf nicht genannte Quellen in Regierung, Geheimdienst oder so weiter, dass dann sofort eine rote Lampe angeht, so, aha, ich habe die Medien wissen nicht, ob es wahr ist, irgendeiner hat es ihnen gesteckt, und sie berichten es. So, ist es wahr oder nicht? Das, ne, so, solche roten Lampen würden ja schon helfen, dass man dann solche Artikel von vornherein als fragwürdig hinstellt. Ich meine, nimm Nord Stream. Ja, 1,5 Jahre oder wie lange war das wahr? Hieß es, die deutsche Regierung sagt nichts dazu, wir, also alles streng geheim, die no Ermittlungen, null Informationen, gar nicht. Was, 1,5 Jahre oder war es ein Jahr? 1,5. Hirsch kam 2023, oder? Ja. So, alles streng geheim. Alles ganz streng geheim. Und dann kommt Hirsch um die Ecke und schreibt, nee, nee, da waren die Amerikaner mit so ein paar Tauchern auf der NATO-Übung, Dings.
Baltops.
Baltops, genau, Baltops, so. Und plötzlich, einen Monat später, sind alle deutschen Ermittler furchtbar gesprächig und erzählen Spiegel, Stern, Welt und so weiter. Ah, nee, das waren, wir haben da ein Segelboot gefunden, stell dir vor, ja. So, 1,5 Jahre, völlige Nachrichtensperre. Und dann, nachdem Hirsch berichtet, plötzlich nicht mehr.
Um die Geschichte in eine andere Richtung zu lenken, eben, ja.
Genau. Und warum sage ich es jetzt? Alles ungenannte Quellen. Die Medien berufen sich immer auf ungenannte Quellen in den Ermittlungsbehörden, ungenannte Quellen bei der Staatsanwaltschaft. Gerade eben noch, wenn die den Mund aufgemacht hätten mit der Presse geredet hätten, wären die im Bau gegangen wegen Geheimnisverrat. War alles streng geheim. Kaum kommt Hirsch mit seiner Geschichte, dürfen die alle mit den Medien reden. Und keiner fragt nach, wer steckt da Informationen durch. So, da muss man einfach diese Vorsicht, wenn das Buch dafür sorgt, dass diese Vorsicht drin ist, ist schon viel gewonnen. Weil viele Dinge, ne, dann lass die Hosen runter. Lieber deutscher Staat, liebe deutsche Regierung, dann macht die Akten auf, legt sie die Presse vor, können wir sie alle lesen. Aber was ihr macht ist, um es nicht selbst der Presse zu sagen, schickt ihr irgendeinen Beamten zum Spiegel und der Beamte sagt, pass mal auf, wir haben da die und die Information. Ich bin aber ungenannt, tschüss. Ja, so, wo es herkommt, ist klar, aber das wird eben ja, verschleiert durch diesen Umweg nicht genannte Informationen. Und man darf nicht vergessen, die Medien können diese Informationen nicht überprüfen. Da kommt einer händisch auf die, ist so, schreib.
Und die Medien sind ja letztendlich aber auch Teil dieses ganzen Systems. Wie wir ja auch in der Analyse gesehen haben, kommt ja von, geschichtlich gesehen, von den Geheimdiensten alles. Durchdrungen letztendlich auch von diesen Kräften.
Ja, wobei man eben einfach auch feststellen muss, und das ist jetzt das, worum, was man auch wissen muss, es gibt ja diese Drehtüren. Also das heißt, gerade in den USA wechseln die Leute ständig von NGOs, Soros, Gates, Rockefeller etc. in die Regierung, auch zu den Geheimdiensten und wieder zurück. Das heißt, jetzt wirklich die Frage zu stellen, wer führt da eigentlich wen, das wird echt schwierig. Weil das also eine gemischte Suppe ist, wo die ständig hin und her wechseln. Dass du nicht wirklich weißt, führt der Geheimnis die NGOs oder sagen die NGOs dem Geheimnis, was er tun soll? Ich vermute Letzteres, wenn wir jetzt die ganzen alten Geschichten nehmen, so als ne, den Chiquita-Putsch, als sie irgendwann, was weiß, 50er Jahre da in Südamerika eine Regierung weggeputscht haben, weil Chiquita, heute heißt es Chiquita, wie es sie damals,
United Fruit.
United Fruit, ne, was so eine Bananen-Company, eben die Regierung doof fand, weil die dann Landreform machen wollte, hätten die ihre Bananenplantagen zum Teil verloren, fanden sie doof, sind zur CIA gelaufen und haben, machen wir einen Putsch. Und als sie zur CIA gelaufen hat, haben wir einen Putsch gemacht. Ja, ist ja alles passiert. Also das heißt, wer da wen lenkt, ist noch die große Frage. Aber Fakt ist, diese Dinge passieren. Und die sind auch unbestritten. Und wie gesagt, wenn du jetzt das Buch noch weiterguckst, ich habe mir das gerade das Inhaltsverzeichnis mal anguckt, man muss ja auch, und da können wir dann immer wieder gerne verweisen auf die Kollegen Fiedler und Pohlmann mit Vicky Hausen, Wikipedia nehmen. Wikipedia hat ein eigenes Kapitel in dem Buch, weil Wikipedia in dieses Ganze eingebunden ist und Wikipedia natürlich die Narrative aufnimmt. Wikipedia ist ein wichtiges Propagandainstrument, was die Russen inzwischen übrigens breitflächig begreifen. Im Gegensatz zu den Deutschen. Warum? Weil Wikipedia auf Russisch inzwischen so affig ist, so westliche Propaganda, dass alle Russen sagen, wer schreibt denn das? Wenn du reinguckst bei Wikipedia, du kannst in die Statistik gucken, dann stellst du fest, die ganzen Wikipedia-Artikel auf Russisch, null in Russland geschrieben. Die werden geschrieben, Ukraine, Deutschland, Großbritannien. Über Politik, über Geschichte, über alles. Und
Du siehst ja
darum ist es
schon
für
einen
die Russen.
Unterschied bei Wikipedia von deutschen Artikeln und englischen Artikeln zum gleichen Thema.
Es gibt überall einen Unterschied, weil auf jeder Sprache eine eigene Redaktion ist. Es ist nicht eine Zentralredaktion und die Artikel werden übersetzt, sondern jede Sprache hat ihre Wikipedia-Schreiber. Das ist so und deshalb sind die natürlich unterschiedlich. Deshalb ist es auch manchmal durchaus interessant, sich das anzugucken. Ne? Also wie gesagt, Fridays for Future habe ich mir damals geguckt. War Deutschland ein Riesenartikel, weiß ich was, 120 Quellenangaben und ne? Nordkorea waren sechs. Hat kein Mensch wusste, was Fridays for Future ist und Klimahüpfer. Nicht nur Südkorea, Südkorea. Also in Asien war das Thema nicht. Da sind sie damit nicht durchgekommen. Da wusste kein Mensch, was das ist. Ja, da kannst du sehen, wie Wikipedia aufgebaut ist auf die einzelnen Märkte. Aber egal, die Russen sehen zum Beispiel eben wirklich, dass Wikipedia, dass das ein Instrument ist, weil sie sehen, was die da schreiben, ist einfach Quatsch. Und auch soziale Medien, ich meine, die ganze Geschichte mit Twitter-Files, mit Zuckerberg und dem amerikanischen Wahlkampf, wo er dann vom FBI gesagt gekriegt hat, was er zensieren muss. Also das Buch hat da schon. Ui, einen Schluck Wasser trinken, das wird gerade trocken.
Kein Problem. Ich bereite gerade die letzte Frage vor. Ich schiebe die
Ja.
Kugel gerade in Lauf, obwohl das zurzeit ein blöder Vergleich ist.
Ja, gut, Moment, also ganz kurz. Ich wollte aber nur sagen, das Buch hat also vieles, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Und was eben spannend ist, wie gesagt, für mich jetzt als Schreiber, ich muss es dann sagen, das sind alles meine Artikel, die ich da im Grunde überarbeitet habe für das Buch. Aber wenn du das alles zusammennimmst und zusammen liest und dann in dieser kompakten Form wirklich mal auf dieses Thema konzentriert und nicht über 6 Jahre verteilt immer mal wieder, dann ist das schon sehr beeindruckend, wie umfassend die Medien kontrolliert werden. Und wie gesagt, jetzt kann jeder das Buch lesen und anschließend sagen, der Röper ist ein Quatschkopf, das kann ich alles viel besser erklären. Bin ich neugierig drauf, aber ne, für mich ist es eindeutig.
Eine letzte Frage, weil ich die vorhin gerade noch formuliert hatte. Was ist schlimmer, Lückenpresse oder Lügenpresse?
Der alte Lieblingskommentar von Röper, von vor Jahren schon. ja, Lückenpresse. Das Problem ist immer eine Lüge, wenn die Medien jetzt aggressiv lügen, was sie ja manchmal tun, was ihnen auch um die Ohren fliegt, dann kann ihnen das um die Ohren fliegen, weil die Menschen eine Lüge erkennen können.
Beispiel Tevissen, Hayali, Charlie Kirk, ganz aktuell.
Ja gut, das sind ja nun vielleicht nicht mal Lügen, sondern einfach nur wirklich Meinungsäußerungen unter der Gürtellinie. Also
da
das
kann
ist ja
man
nicht, dass
schon
ich
von
falsche
Lügen
Fakten hinstelle.
sprechen. Da kann man eigentlich schon von Lügen sprechen, wenn man solche Dinge behauptet. Das ist halt ganz aktuell gerade. Und man sieht ja auch den Gegenwind, ne, der da gekommen ist. Und das hat vielleicht sogar Konsequenzen jetzt, ja.
Das ist der Punkt. Also wenn du wirklich falsche Tatsachen behaupten, Ausschnittsbericht lügst als Medien, dann läufst du Gefahr der Kritik, weil es Leute gibt, die sagen, das stimmt ja nicht. Das ist ja nachweisbar. Ihr lügt ja. Bei Lückenpresse wird das schwieriger, weil Lückenpresse setzt ja voraus, dass die Leute wissen was nicht und die Medien verschweigen es bewusst. Was wir vorhin schon angesprochen haben, oder ich vorhin angesprochen habe, warum ist der Antispiegel in Deutschland so relativ erfolgreich? Weil ich die Dinge bringe, die Medien verschweigen. Nachprüfbar mit Quellen. Ich denke mir das nicht aus, dass alles passiert. Und deshalb, weil die Leute das gar nicht wissen. Also zum Beispiel, such im Archiv von Spiegel einer Medien Mockingbird, die Operation. Lückenpresse. Die Deutschen wissen es nicht. Deshalb kannst du in Deutschland auch ganz wunderbar sagen, wer behauptet, die Medien wären gleichgeschaltet und alles gleichgeschaltet kontrolliert die Medien. Quatsch, Bullshit, Blödsinn. Ja, weil die Leute nicht mal Mockingbird erwähnt haben. Da könnte man sagen, das gab's, aber wir haben es heute im Griff. War ein Skandal, haben wir beendet. Könnten Sie? Nein, null.
Läuft noch.
Ja, wie auch immer, aber es wird verschwiegen, Lücke. Nimm Timber Sycamore, auch ein Lieblingsbeispiel von mir. CIA-Operation Timber Sycamore. Islamisten in Syrien bewaffnen, um Assad zu stürzen. So begann der syrische Bürgerkrieg. Findest du in deutschen Medien nicht. Würde stören. Sondern in deutschen Medien war das immer ein spontaner Volksaufstand gegen den brutalen Diktator. Völlig aus dem Nichts. Nicht eine Milliarde Waffen vorher von der CIA so zum Bewaffnen. Nein, das mussten die Deutschen nicht wissen. Also, und das ist der Punkt. Also darum Lückenpresse ist viel schlimmer. Weil wenn du es nicht weißt, das zu finden, ist richtig schwer. Aber wenn du relativ leicht nachprüfbar lügst, kriegst du immer, ne, dann werden ja in den Kommentaren wird zensiert oder die Kommentarfunktion unter diesem Spiegelartikel ist ausgeschaltet, weil die Diskussion teilweise justiziabel war. Ja, nee, weil die Leute euch erzählt haben, wie ihr lügt. Und ihr kommt nicht hinterher mit dem Löschen
Das ist
von den
eigentlich immer
Kommentaren. So.
ein gutes Indiz dafür, ob die Kommentarfunktion ein- oder ausgeschaltet ist. Ja, dann weiß man eigentlich ziemlich genau, was der Inhalt sein könnte.
Genau.
Ja, Thomas, dann lass uns hier einen Punkt machen an dieser Stelle. Ich danke dir für dein Büchlein. Ich sage zu den Zuschauern noch einzeln etwas und halte es nochmal in die Kamera. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal. Achso, ich dachte, du sagst jetzt nochmal Tschüss zu den Zuschauern oder so, aber nein, das war's schon. Alles gut.
Du wolltest ja noch irgendwas,
Ja,
wolltest du
ich sag
so, du
das
sagst
dann,
noch.
alleine, aber das passt schon.
Hinter meinem Rücken, und er hört.
Ja. Achso,
Was geht
du
es?
wolltest jetzt zuhören, wie ich zu den Zuschauern extra nochmal was sage, oder?
Ja, redest du hinter meinem Rücken über mich?
Okay,
Öffentlich kann man doch nicht machen.
dann kannst du jetzt zuschauen, aber dann pass auf. Okay, liebe
Alles
Zuschauer,
gut, ist ja gut.
also so machen wir es nochmal. Hier ist das Buch, erschienen ist es im Kopfverlag, wie Politik, NGOs und Geheimdienste westliche Medien lenken. Es ist gut zu lesen, der Antispiegelleser wird da drin geballt Informationen finden, die sich die letzten Jahre hier durch die Berichterstattung ziehen. Prädikat wertvoll empfiehlt sich für den Gabentisch bei Geburtstagen, Weihnachten und sonstigen Veranstaltungen. Kann man nicht löschen, kann ich nur ans Herz legen. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier in unserer Reihe Achtung Buch oder bei Tacheles. Bis dann. Dankeschön.